Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Community. Hier ist wieder euer Pierre und wir treffen uns heute für eine neue Episode Glückskarriere hier im wunderschönen neuen Glückszimmer oder in der Glückslounge, wo eigentlich die Gewinner empfangen werden, die Gewinnerinnen. Und haben heute auf der Agenda stehende neue Episode aus der neuen Season im Bereich Glückskarriere. Was ist Glückskarriere? In der Episode Glückskarriere sprechen wir mit Personen hinter Sachsenlotto. Wir wollen euch so ein bisschen mit Behind the Scenes nehmen. Und ja, wer aktuell Lust kriegt auf ein paar mehr Episoden, wir haben aus der letzten Staffel schon ein paar liegen, also hört gerne mal rein. Ansonsten würde ich auch direkt loslegen, weil heute in der dritten Episode von Season 2 begrüße ich Cornelia Weber. Cornelia Weber ist Personalleiterin von Sachsenlotto. Danke fürs Vorbeischauen. Ich freue mich auf die kommenden Minuten. Wie geht's dir? Die klassische Eingangsfrage.
Mir geht's gut. Ich arbeite ja immerhin bei der Glückszentrale, wie wir das auch gerne mal nennen, das Sachsenlotto. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf einen spannenden Podcast und deine Fragen.
Dann fangen wir doch auch gleich mal an. Und zwar, wir haben ja ein neues Spiel. Und zwar, wir sind von 3 aus 49 auf 6 aus 49 jetzt hochgegangen. Und zwar im neuen Spiel 6 aus 49 schaut es so aus. Wir haben beide einen wundervollen Lottoschein vor uns liegen. Auf dem Lottoschein darf jeder von uns jetzt 3 Zahlen ankreuzen. Und dazu gibt's jetzt die Fragen. Jetzt kommt immer so das typische, ich bin eher der Zufallsspieler. Durfte mir letztens anhören, ich soll mit System spielen, aber ich habe ein bisschen rüber geschmunzelt. Ich glaube, du hast auch zufällig angekreuzt. Dann würde ich sagen, wir tauschen unsere Lottoscheine. Übrigens, jeder, der sich jetzt fragt, was mit den Lottoscheinen danach passiert, die werden auch gespielt. Also ich würde die dann abgeben und dementsprechend, ja, spielen. Ich würde sagen, Ladies first, wenn du möchtest, darfst du mir die erste Frage stellen.
Okay, die erste Frage. Welche Hürden hast du überwunden?
Ich glaube, als jemand, der gegründet hat, würde ich so, wenn ich zurückschaue, so die größte Hürde sehen, zu sagen, so die Angst zu scheitern und vielleicht aus dem Grund weniger ins Risiko zu gehen. Aber ich glaube, manchmal sollte man auch so ein bisschen mehr den unbequemeren Weg wählen, um damit vielleicht auch zu einem besseren Erfolg zu kommen, wenn ich das als Hürde bezeichnen darf.
Okay.
Ja, ist das korrekt? Dann würde ich sagen, ich starte mit der ersten Frage für dich und zwar, ist das die 9? Und zwar, wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
Oh, da gibt es viele Antworten, aber tatsächlich, wenn ich es zusammenfassen möchte, wir wollten ja kurz und knapp antworten, mit guten Menschen um mich herum, bei gutem Wetter, am besten draußen auf der Terrasse, bei einem guten Steak. Also tatsächlich Gemeinschaft mit Menschen, mit denen ich mich gern umgebe und dazu gute Gespräche führe, in einer lockeren, entspannten Atmosphäre.
Kann ich nachvollziehen, Barbecue, vor allen Dingen aktuell zur aktuellen Jahreszeit.
Okay, also meine nächste Frage an dich, Pierre, lautet, welche Menschen haben dich am meisten beeinflusst?
Mein Opa. Das kann ich direkt schnell antworten. Und ich glaube, als ich jung war, habe ich es ein bisschen nervig empfunden, weil mein Opa hat selber auch ein kleines Unternehmen im wunderschönen Erzgebirge. Wenn ich immer so Sachen machen musste wie Rasenmähen und in der Firma arbeiten, Ferienjobs und bla. Aber oder an dem Standpunkt, wo ich mich jetzt befinde, weiß ich auf jeden Fall, wieso, weshalb, warum. Und ich vergleiche mich öfters mit, also zumindest alles, was mein Business angeht, mit ihm.
Okay, vielen Dank.
Okay, dann geht's weiter mit der Nummer 40 für dich. Und zwar ist es, was ist deine liebste Tradition?
Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dass ich eigentlich eher weniger der traditionelle Typ bin, aber es gibt so wirklich klassische Traditionen, die ich gerne pflege. Das ist bei mir der Weihnachtsbaum, der am Weihnachtsmorgen des 24. geschmückt wird und der muss her und der muss auch leider echt sein. Es tut mir leid für alle da draußen, die das nicht gut finden, aber das ist für mich so ein ganz traditionelles Ding und dass dann auch die Familie um den Weihnachtsbaum sitzt, die Geschenke dann drunter holt, aufreißt, sich furchtbar darüber freut und dann gemeinsam eine tolle alles Essen genießt. Das ist für mich Tradition pur. Mhm. Okay, meine nächste Frage an dich ist die Frage 33. Was ist dein bester Ratschlag für jemanden, der sein volles Potenzial ausschöpfen möchte?
Einfach machen, ohne zu überlegen. Ich halte mich ganz kurz und knapp heute, wirklich einfach tun und machen. Und wir haben das auch ganz oft bei uns in der Agentur, das Thema, man überlegt manchmal zu oft, ob man, ich bin nicht wieder bei der Fehlerkultur von vorhin so, einfach geht da raus, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr generell irgendwas im Kopf habt, macht es einfach so. Also ihr könnt nichts mehr machen wie vielleicht scheitern, aber dann heißt es nicht, nur weil ihr scheitert, ist der Weg der falsche. Dann gibt es einfach nur, ihr wisst halt, was nicht funktioniert und dann trotzdem am gleichen Ziel bleiben und einfach andere Weg oder andere Richtung einschlagen.
Kann ich nachvollziehen.
Okay, dann letzte spannende Frage für dich. Und zwar ist es die Frage mit der Nummer 45. Was ist deine liebste Form der Selbstpflege?
Gutes Buch, Rotwein, Wanne, Musik, keine störende Menschen um mich drum. Alleine mit mir selbst. Ja. Und einem guten Buch und einem Glas Wein in der Wanne. Ja, das ist.
Ich glaube, das können viele da draußen auf jeden Fall nachvollziehen. Einfach mal so abschalten und runterkommen. Okay, aber abschalten und runterkommen. Also danke erstmal für die sehr persönlichen Fragen. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt noch einen Gang hoch und machen direkt mit den ersten Fragen weiter. Heute zum Thema Glückskarriere und zwar Behind-the-Scenes-Stories aus dem Leben der Cornelia Weber als Personalleiterin von Sachsen Lotto. Cornelia, wie sieht dein typischer Arbeitstag als Personalleiterin denn aus?
Ja, den gibt's nicht, weil den typischen Arbeitstag, den hätte ich gern, wie viele andere auch. Aber ich sag mal, was ganz typisch ist, dass ich sowohl zeitlich organisatorisch erstmal ankomme, meinem Team erstmal begrüße, überall den Kopf reinstecke, erstmal so eine Stimmung einfange und mir anhöre, ob es irgendwelche brennenden Themen gab oder gibt. Und einfach auch zu zeigen, hey, ich bin da und du bist es mir wert, ordentlich begrüßt zu werden. Und dann mein erster Weg in die Küche, ist der Kaffee schon fertig? Auch ganz wichtig, ansonsten startet mein Tag nämlich nicht. Aber das ist auch dann so ein bisschen so der klassische Auftakt zu sagen, ich sortiere mich erstmal, ich schaue erstmal E-Mail-Postfach aufmachen, E-Mails checken, erstmal gucken, was ist passiert. Kann ich an dem Plan, den ich für den Tag so ursprünglich mal hatte, gemessen auch mit den Terminen, kann ich an dem festhalten oder muss ich irgendwas umschmeißen? Also damit geht's los. Wenn ich mir dann so einen groben Überblick verschafft habe, dann spreche ich tatsächlich erstmal mit meinem Team, höre mir an, was da für Themen eventuell aufgeschlagen sind und was zu klären ist. Und dann teilt sich so ein bisschen auf. Also ich würde mal sagen, so 75% des Tages sind wirklich mit Meetings gefüllt, die sich so in drei große Kategorien teilen. Ein Großteil dessen ist sehr strategisch, also Geschäftsführung, Abteilungsleitung, Betriebsrat, irgendwelche Gremien. Mhm. Dann auf der Mitarbeiterebene, wo man sagt, die liegen hauptsächlich wirklich so zwischen 9 und 15 Uhr. Da sind die Mitarbeiter aufnahmebereit. Sei es ein kritisches Gespräch, ein positives Gespräch, ein Feedbackgespräch, einfach ein Informationsgespräch. Was habe ich an Informationen zu geben? Was muss ich an Informationen bekommen? Was mache ich damit? Um dann, sagen wir wirklich, mittags ist so meine Netzwerkzeit. Ich versuche mit in die Kantine zu gehen, mit meinem Team zu essen, Menschen zu treffen und einfach auch, werde auch sehr viel angesprochen. Und dann nehme ich so ein bisschen Stimmung auf. Das ist so ein bisschen ganz wichtig als Personaler, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt, wie tickt die Mannschaft gerade und wie ist die Stimmung gerade. Um dann, sagen wir mal, wirklich so späten Nachmittagabend, dann ist so die Hochkonzentrationsphase, da kehrt so ein bisschen Ruhe ein, die Meetings sind rum, das Telefon klingelt nicht mehr und dann stürze ich mich so auf die Sachen, die so wirklich hohe Konzentration erfordern, irgendwelche Verträge oder irgendwelche hochkomplizierten Berechnungen oder irgendwas, um dann wirklich nochmal einen Rundum-Check zu machen, zu sagen, habe ich an dem Tag erstmal so grob geschafft, was ich wollte, was steht am nächsten Tag an, was kann ich vorbereiten. Um so ein bisschen Clean Desk schaffe ich nicht, aber Clean Head nach Hause zu gehen, um zu sagen, ich mache einen Haken an den Tag, der ist gut gelaufen, ich habe den abgeschlossen, ich kann jetzt gehen, bin für den nächsten Tag erstmal soweit vorbereitet und kann dann beruhigt nach Hause gehen und zu sagen, ja, morgen wieder neu, los geht's. Also das ist wirklich extrem unterschiedlich, weil jeden Tag irgendwas passiert, mit dem man nicht rechnet und dann schmeißt man alles wieder um. Also nicht besonders strukturiert.
Ne, würdest du dich als Vertrauensperson noch bezeichnen, gerade weil du den Bezug auch zu den Mitarbeitern hast oder?
Das wäre schlimm, wenn ich mich nicht so bezeichnen würde, weil dann hätte ich, glaube ich, meine Profession verfehlt. Ich glaube, ein Personaler muss Vertrauensperson sein. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, ein Personaler, zu dem man nicht das Gefühl hat, gehen zu können oder Sachen anzuvertrauen. Deswegen ist es eben auch bei diesem Job sehr, sehr wichtig, Informationen zu bekommen, zu verwerten, zu verarbeiten, aber auf keinen Fall wieder preiszugeben und nur mit den Notwendigen zu besprechen und da sehr gut drauf zu achten. Manchmal einfach nur zuhören, manchmal als Ratschlaggeber, manchmal als Problemlöser, aber wichtig und das ist ganz essentiell, immer vertraulich.
Findest du, dein Arbeitsalltag ist mehr von positiven als negativen Dingen geprägt, ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu möchten?
Also eindeutig mehr positiv, weil auch selbst wenn es negative Dinge gibt, man tut sie ja nicht, um zu ärgern oder zu stören, sondern immer mit einem positiven Aspekt. Also selbst ein Kritikgespräch dient ja nicht dazu, um jemanden zu demotivieren, sondern um zu sagen, guck mal, so können wir es nicht machen, das muss das nächste Mal besser laufen. Also ich würde generell immer alles positiv bewerten, auch wenn es nicht immer gleich viel Spaß macht.
Es muss halt konstruktiv sein, oder?
Genau.
Oder beziehungsweise lösungsorientiert. Ich glaube, das ist der größte Fehler, wenn man dann sagt, ja, geht nicht oder ist falsch, ohne da jetzt irgendwie einen Ansatz zu finden, dass man sagt, okay, lass doch das aber für die Zukunft so festlegen, um da halt eine Lösung zu finden. Seit wann übst du die Tätigkeit schon aus?
Also jetzt hier bei Sachsenlotto seit etwas mehr als anderthalb Jahren, ansonsten fast 20 Jahre.
Mhm. Also es ist auch deine, deswegen habe ich auch gefragt, weil du vorhin sagst, so deine Profession, es ist, du kommst auch ganz klassisch aus der Personalecke.
Genau, ich komme ganz klassisch aus der Personalecke, also ich bin wirklich mit Leib und Seele Personaler, habe auch mal einen kurzen Ausflug in eine andere Branche gemacht und habe immer gesagt, wenn ich mich dort nicht wohlfühle oder scheitere, dann kehre ich immer wieder zum Personal zurück und genau das habe ich gemacht und ich brenne wirklich. Fürs Personal, ja.
Wie hast du dich seit der Zeit vielleicht auch selbst weiterentwickelt? Weil man kriegt ja schon, mal ja sehr viel mit Menschen zu tun. Du hast jetzt keinen klassischen Job, wo du den ganzen Tag nur Excel-Tabellen von A nach B schiebst. Oder vielleicht auch, aber ich denke mal schon, du bist ja sehr nah an dem Mensch dran. Und wie würdest du sagen, hat es dich selbst geprägt in der Zeit?
Also es hat mich schon sehr geprägt, weil jede Geschichte und jeden Menschen, den man kennenlernt, erweitert ja das eigene Wissen und die eigene Erfahrung. Und man hat ja dann wirklich viel gesehen, viel gehört, lernt bei jedem was dazu. Und was es mir, glaube ich, am meisten vermittelt hat, vielleicht immer erstmal zuzuhören, ein bisschen Gelassenheit zu entwickeln. Also ich glaube, dass ich deutlich gelassener geworden bin, aber es würden wahrscheinlich andere anders beantworten, aber dass man auch den Abstand ein bisschen wahren muss, dass man auch klar trennen muss, das ist jetzt notwendig, das ist mein Job, aber es ist dann auch wieder gut und ich muss mich der nächsten Aufgabe widmen, das gehört eben dazu. Ja. Das ist, glaube ich, so das, was man generell im Berufsleben mit Erfahrung lernt und Personaler sind halt Menschen, die viele Menschen kennenlernen und viele Geschichten hören und viel auch mit Gefühl, Empathie und Intuition arbeiten müssen und sollen und da ist es sehr, sehr wichtig, viel zu hören, zu erfahren und daraus auch zu lernen.
Sprichst du es gerade an, Gefühl versus konstruktiv. Erwischst du dich manchmal dabei, dass du sagst, okay, ich würde mich vielleicht jetzt eher vom Gefühl her leiten lassen in einer gewissen Gesprächssituation? Oder also klar, der Fokus ist wichtig, diese konstruktive Position einzunehmen. Aber würdest du schon gerne öfters mal mit mehr Gefühl dort was reingeben wollen?
Also tatsächlich erwische ich mich dabei. Es ist vor allen Dingen bei den, ich sag mal, manche sagen Soft Skills, Soft Facts, die Frage nach dem, ist jemand für zum Beispiel für einen Job geeignet und was steht im Lebenslauf, was hat er bisher gemacht, das sind Hard Facts, das steht niedergeschrieben, das kann ich abfragen. Aber die Frage, passt der in mein bestehendes Team? Kann ich nicht aus dem Lebenslauf lesen, kann ich aus den Unterlagen nicht lesen, ergibt sich tatsächlich im Gespräch und ist oft gefühlsgeprägt. Wir gucken auch, dass wir also nicht nur dann eine Meinung gelten lassen und auch Teammitglieder dazu holen. Deswegen drehen wir auch mehrere Runden. Aber da sind wir tatsächlich mehr im Intuitiven unterwegs. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil wir garantieren wollen und müssen, dass hinterher das Team zusammenarbeitet. Also ich glaube, ein gutes Beispiel, wo das jeder sofort versteht, ist Fußball. Sie können lauter wunderbare Einzelspieler auf den Platz stellen, aber wenn die nicht als Team funktionieren, werden sie kein Spiel gewinnen. Und genau darum geht's. Und das steht in keinem Lebenslauf. Das können Sie schwer messen.
Ich denke auch, dass die Soft Skills mittlerweile einen sehr viel größeren Stellenwert einnehmen in so einem Prozess wie, also ich weiß nicht, wir hatten es glaube ich auch schon in meinem Podcast vorab, also ich bin noch sehr großer Fan von Quereinsteigern, weil halt generell einfach diese, also zum einen entstehen ganz, ganz viele Jobs, Jobsbezeichnungen und so weiter und so fort und wenn man jetzt mal sagt, okay, jeder hat eine Klassifizierung oder eine gewisse Ausbildung irgendwann mal gemacht, heißt es ja nicht, dass der sich in der Zeit seitdem halt vielleicht komplett anders in eine andere Richtung entwickelt und da glaube ich, dass gerade im Personal oder im Recruiting oder wie auch immer wir das Thema jetzt beschreiben, Soft Skills halt oftmals unterschätzt werden, gerade Richtung Teambuilding.
Definitiv. Also wir haben ja auch keine geraden Lebensläufe oder fast nicht mehr. Die Generation, die wirklich gestartet ist und ein Leben lang einen Beruf ausführt und das am besten noch beim gleichen Unternehmen, die gibt es so nicht mehr oder fast nicht mehr. Das ist eine aussterbende Spezies. Und wir haben aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten und dadurch, dass es uns auch wirklich gut geht, wir wenig Sorgen und Nöte im Alltag haben, die Freiheit, sich auszuprobieren. Und das sieht man an den Lebensläufen, das sieht man an den Karrieren. Und deswegen gibt's auch Quereinsteiger, Abbrecher. Das mag man gut finden oder nicht. Es ist eine Tatsache, wir müssen damit leben und umgehen. Und deswegen ist es umso wichtiger zu sagen, okay, der hat das vielleicht nicht von der Pike auf gelernt, aber der hängt sich da voll rein und der im Gespräch ergibt sich, der hat sich da wirklich reingelesen. Er hat vielleicht den Zettel dazu nicht, wo drauf steht Zertifikat für XY, aber der hat echt Ahnung, weil er für das Thema brennt. Und vielleicht ist das der bessere Kandidat.
Ja. Ja, es hängt ja auch damit zusammen. Mittlerweile kann man durch die neue digitale Welt sich ja auch ganz andere Erfahrungen bzw. Skills aneignen. Und deswegen finde ich diesen sehr, sehr guten Ansatz nach den Hard Skills, die ja trotzdem erstmal so der erste Einstieg sind, was man ganz klar festlegen muss, weil da kennt man die Person noch nicht, dann halt wirklich in diese Richtung reinzugehen. Bleiben wir doch mal beim Thema Teambuilding. Wir haben vorhin schon gesagt, ein Team muss funktionieren oder ein Team muss generell auch langfristig so an den gleichen Visionen bestenfalls festhalten. Wie fördert ihr bei Sachsen-Lotto so Teambuilding oder gibt es dazu konkrete Maßnahmen oder Aktionen?
Oh, das ist ein sehr bunter Blumenstrauß. Also wir machen tatsächlich viel. Das sind viele ganz kleine und große Dinge. Sei es einfach dieses halbjährliche Budget, wo wir sagen, wir können im Team zusammen irgendwas unternehmen. Bei unserer Abteilung hat sich mal im Morddinner wird sie sich jetzt ausprobieren oder wir werden jetzt mal zusammen Bierkrüge kreieren oder irgend sowas machen. Teamausflug, den wir mit der ganzen Firma machen, wo wir auch wirklich in die Busse gestiegen sind, weggefahren. Oder die Weihnachtsfeier hier auf dem Parkplatz, wo wir dann Eisstockschießen gemacht haben. Mhm. Super lustig.
Direkt hier vom
direkt
Gebäude?
Direkt auf dem Parkplatz. Ja. Also die Autos mussten weggefahren werden. Wir haben dann so Bahnen aufgebaut. Erstaunlich. Es hat auch tatsächlich an dem Tag angefangen zu schneien. Hätte aber auch ohne Schnee funktioniert. Und mit so richtigen Pucks geworfen. Und es war ein Riesenspaß. Mhm. Es war auch für jeden was, weil es körperlich für jeden beherrschbar war und danach beim Glühwein auszuwerten, wie gut oder wie schlecht man geworfen hat, das ist schon witzig. Oder beim Teamausflug Baumstamm werfen, Heusack werfen. Mhm. Also mit dem Geschäftsführer, das ist schon spannend, der einen selbstgeklebten Bart irgendwie im Gesicht hat und einen umgewickelten Kilt. Also das schweißt schon zusammen, weil es uns mal an einem Tag oder bei solchen Events auf eine Ebene stellt und mal miteinander über die nicht alltäglichen Themen sprechen lässt. Mhm. Die wir sonst im Berufsalltag nicht haben. Und wir haben auch das Format des Meet and Greet zum Beispiel, wo wir sagen, wir suchen uns ein bestimmtes Highlight raus oder etwas, was wir der Mitarbeiterschaft gern zeigen wollen. Das war jetzt wie zum Beispiel die Eröffnung der Glückslounge. Oder jetzt dann morgen findet ein Tipkick-Turnier statt, wo wir dann über alle hinweg versuchen, uns zum Feierabend zu treffen und mal auszutauschen unter einem Anlass.
Ich denke, das ist auch bei so einer Größe von Unternehmen wichtig, gerade wenn jeder in seinem Büro sitzt. Also es ist nicht wie bei uns, wir können über einen Bildschirm gucken und schreien einmal durch die große Riesenagentur, wo fast keine Wände sind, außer ein Meetingzimmer. Da ist es machbar. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt nicht wirklich jeden Tag sieht, ist es auch schon auch menschlich wichtig, oder? Also mal von abgesehen, ob das Team funktioniert, aber generell mal zu wissen, mit wem man auch hier fürs gleiche Thema Unternehmen arbeitet.
Definitiv, das ist menschlich wichtig und man darf auch nicht vergessen, wir haben also immerhin 40% unserer Mitarbeiter in den letzten 5 Jahren eingestiegen. Mhm. Also so dieses.
Wie viel Prozent?
Sorry. 40%.
Okay.
So, das heißt also, oh, guck mal, da ist schon wieder jemand Neues in der Kantine, dann so stups, wer ist das denn? Hast du den Namen schon mal gehört? Kennst du den? Wir haben auch ein All-Hands-Meeting alle 14 Tage, wo wir die Unternehmenszahlen präsentieren und wo sich neue dann auch vorstellen, auch mit dem Fun-Fact. Mhm. Also das macht schon was, wenn man hört, dass der neue Produktmanager in David Hasselhoff Autogramm seit 20 Jahren stolz vor sich herträgt. Das sind so kleine Geschichten, die uns zeigen, dass wir nicht nur der ITler oder die Buchhalterin irgendwo sind, sondern dass wir Menschen sind mit allen Facetten und dass wir uns darüber hinaus auch austauschen können und sollen. Und da braucht es eben so kleine und große Formate, die den Rahmen dafür schaffen. Und ja, das ist wichtig, weil wir können uns nicht mehr über den Monitor anschreien.
Ja, ist auch manchmal, also wir können uns aber auch hinter dem Monitor verstecken. Dafür haben wir große Monitore oder zum Teil auch zwei da stehen. Bleiben wir aber mal beim Thema, wie kann man sich vorstellen, dass ein Unternehmen wie Sachsen-Lotto rekrutiert? Gibt es irgendwelche, wenn jetzt jemand da draußen sagt, so, hey, ich schaue jetzt mal, was es für Stellen gibt, ob es Stellen gibt oder ich will jetzt mal eine Initiativbewerbung schicken, wie auch immer. Gibt es so Sachen, wo man oder wo du jetzt sagen würdest, hey, danach guckt man oder diese Skills oder diese Fähigkeiten sollte ein potenzieller Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin für Sachsen-Lotto mitbringen?
Ja, also wahrscheinlich würden 90% der Unternehmen exakt das Gleiche antworten, weil die Skills von allen gesucht und erwartet werden. Aber natürlich Leidenschaft, Neugier, Lernbereitschaft. Also ich habe zum Start meiner Karriere bei Sachsen-Lotto sehr, sehr viel lernen müssen, weil das ein sehr, sehr großes und komplexes Gebiet ist, was man so nicht denkt, wenn man so einen kleine Lottoannahmestelle mal von ferne gesehen hat. Also man muss natürlich A sagen, ich identifiziere mich mit dem Thema Glücksspiel. Es wird für viele dann doch negativ belegt. Mhm. Viele wissen nicht, dass es eben sehr gemeinwohlorientiert ist, mhm, und dass die Gelder eben auch wirklich für spannende Themen verwendet werden und dass wir einen essentiellen Beitrag leisten. Das müssen wir transportieren. Das ist tatsächlich schwierig. Und in diesem Spannungsfeld muss er A seine ganzen Ideen und Kreativität mitbringen, muss sich aber auch den Regularien stellen, die wir haben. Und die sind eben von Zertifizierung über Glücksspielstaatsvertrag. Also wir sind schon starken Regelungen und großen Sicherheitsstandards unterworfen. Und mit diesem Spannungsfeld muss man schon klarkommen. Aber ansonsten ist jeder willkommen, der für seinen Job brennt und was nach vorne bewegen will. Mhm.
Zumal ja diese klassischen oder die angesprochenen Regularien, die wirst du überall haben. Also wahrscheinlich nur zu einer gewissen Art und Weise anders ausgeprägt, aber so, dass man jetzt so komplett irgendwo hingeht und sagt, hey, ich kann jetzt tun und machen, was ich will, das funktioniert halt einfach in so einem Verhältnis nicht wirklich. Also irgendjemand muss ja so ein bisschen den Rahmen geben.
Klar, Regularien gibt's überall. Ich muss sagen, ist hier noch ein Tick mehr, als ich es vorher kannte. Ich habe mich vorher nie gefragt, ob ich zum Beispiel ein Benefits-Fußballturnier mit Goodies oder Giveaways unterstützen kann für eine Kindertombola. Das geht eben nicht, weil wir dem Jugendschutz unterliegen. Und diese Frage habe ich mir vorher nie gestellt. Das sind eben so kleine Dinge, die man lernen muss, auf was man achten muss. Und man darf nicht vergessen, Gesellschafter ist der Freistaat. Auch da gibt's spannende Themen, die man so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Aber ja, da fuchst man sich rein und da lernt man mit umzugehen, wie man es bei jedem anderen Unternehmen auch machen muss.
So als kleiner Tipp, wer sich jetzt zum Thema Gemeinwohlorientierung fragt, was dahinter steckt, hört mal in die andere Episoden rein oder beziehungsweise was auch generell so für Projekte Sachsen-Lotto mit anderen unterstützt. Da kann ich jetzt nur die Möglichmacher-Episoden noch empfehlen. Okay, gibt es aber auch in dem Prozess, wo du dich als Personalerin befindest, gibt es Hürden, die du meistern musst oder wo du wirklich sagst, hey, das sind so die ein oder anderen Momente gewesen, wo ich schon, ich will jetzt nicht sagen, an meine Grenzen gekommen bin, aber
Sachsen-Lotto spezifisch oder generell?
Ja, also das generell.
Generell, na klar, generell. Also natürlich gibt es viele Dinge, wo man sagt, ach Mensch, sei es jetzt Aufbewahrungsfristen für Top-Kandidaten, wenn der vergessen hat, sein Kreuz zu setzen, du darfst mich in den Pool packen und ich muss das nach 6 Monaten löschen. Das sind so Sachen, wo ich denke,
Also wenn jemand quasi auf Warteliste ist für was?
Ja, also wenn er sich beworben hat, ist ein guter Kandidat. Ich konnte ihn aber für die Runde nicht einstellen, finde ihn aber super und sage, Mensch, hey, darf ich deine Unterlagen aufbewahren, falls sich mal was ergibt, und das läuft halt ab. Ne? Man muss das immer wieder erneuern und da gibt es halt so harte Regularien, wo man sagt, ja, musst du löschen. Wenn der nicht antwortet, musst du löschen. Ja. Ja. Na klar, ist es schwierig, sich umzustellen, dass wir nicht unbedingt mehr Lebensläufe erhalten. Wir müssen uns das alles jetzt mühsam erfragen in Interviews. Der Bewerbungsprozess hat sich ein bisschen umgedreht. Also früher die klassische Printanzeige. Ich kriege stapelweise Papier und Bewerbung ordentlich aufbereitet, ist so nicht mehr da. Das heißt, wir bewerben uns, wir fragen das ab, was wir brauchen, und wir müssen deutlich mehr Energie reinstecken, um zu sagen, das ist ein ordentlicher Kandidat. Und tatsächlich dieses Verständnis oder Hürde ist, dass Personal gleichgesetzt wird mit Personalverwaltung. Also ja, die pflegen meine Krankenkasse und die rechnen mein Geld und die erstellen mir einmal im Jahr die Lohnsteuerbescheinigung. Wie breit und wie vielfältig das ist und was da so alles dranhängt und wie fit man in ganz vielen Themen sein muss. Das sind so Hürden, die man immer mal meistern muss, um zu erklären, hey, das ist eine ganze Menge mehr. Aber auch das, denke ich, hat jeder Job bei sich, dass von außen betrachtet das alles immer super einfach wirkt. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, ist das alles mit deutlich mehr Hürden verbunden.
Ja, ich finde den Ansatz ganz spannend, den du auch vorhin hattest, mit dem, dass sich ja der Bewerberprozess auch geändert hat. Also wir haben ja auch als Agentur tagtäglich mit so Social Recruiting Sachen zu tun. Ändert ihr auch schon trotzdem diese Ausrichtung oder nimmst du die Ausrichtung zu sagen, man bewirbt sich jetzt bei dem potenziellen Arbeitnehmer, bei der Arbeitnehmerin selbst auch für angebracht beziehungsweise für zukunftsweisend, weil sich das halt so komplett gedreht hat, weil ich denke, viele gehen noch mit der Position an, jetzt muss ich mich bewerben als Arbeitgeber, ich bin eigentlich doch derjenige, der diese Auswahl haben sollte, aber es ist halt einfach ein Fakt, dass es nicht mehr so ist. So, wie nimmst du das wahr, dieser Prozess, dieser Umschwung?
Also den wichtigsten Punkt hast du gerade genannt, das ist ein Fakt. Also ja. Ich kann das finden, wie ich will, es ist ein Fakt. Ja. Und ich muss halt mit der Herausforderung oder mein ganzes Team muss mit der Herausforderung leben, dass wir uns diesen Fakt stellen müssen, egal wie wir das finden. Und sei es, dass wir, wenn wir zu einem Termin einladen und den per E-Mail schicken, dass wir lernen müssen, dass E-Mails nicht das Medium ist, was von der Generation Z und Jünger noch gelesen
ist
wird.
Verrückt,
also ja,
ja
wir sollten vielleicht lieber per WhatsApp kommunizieren.
Oder per Instagram Direct Message, dann kommt es definitiv an.
Ja, das mögen wir finden, wie wir wollen. Ja. Das ist einfach ein Fakt und wir müssen uns dem stellen, wir müssen uns dem anpassen und wir machen das auch. Sonst wären wir abgehangen und sonst wären wir nicht mehr Rekruten. Mhm. Ganz einfach.
Ja, das stimmt. Du hast gerade auch die junge Zielgruppe angesprochen. Gibt es so Sachen, die du dir aufgrund des demografischen Wandels jetzt auch vorstellen kannst oder sogar wünschen würdest, wie man vielleicht so diverse Projekte angeht, wo ihr da ja schon auf einem sehr, sehr coolen Weg seid, auch in der Kommunikation, die Projekte, die ihr kommt. Ich meine, wir sitzen jetzt in einem Podcast. Es sind noch, ich will nicht zu viel spoilern, sehr viele interessante Projekte, die jetzt anstehen, auch gerade eben für eine junge Zielgruppe. Aber gibt es da so ein paar Sachen, die du da im Kopf hast?
Ja, also was ich ganz besonders im Kopf habe, und das ist, haben wir ein super, super Beispiel in der Personalabteilung, dass wir altersgemischte Teams aufsetzen, weil wir ja jede Generation oder jede Altersgruppe tatsächlich ihre Benefits hat und zu versuchen, das zu vermischen. Also die Generation, die jetzt dann irgendwann, die sogenannten Babyboomer, die jetzt in den nächsten Jahren rausgehen, ein unglaubliches Wissen mit sich tragen, historisches Wissen, Faktenwissen etc. Und die junge Generation, die ganz ohne Berührungsängste an sämtliche modernen Medien und Techniken rangeht, plus sämtliche Vorbehalte, die dahinter stehen. Schlagwort, ach, die junge Generation will ja gar nicht mehr arbeiten, die will von der Work-Life-Balance plus das Life haben und nicht das Work. Habe ich alles gehört. Existiert auch alles, brauchen wir gar nicht verschweigen. Aber dass man diese beiden Gruppen mischt und sagt, hey, ihr zusammen seid ein perfektes Team und ihr macht genau die Aufgabe richtig. Der eine mit dem frischen Know-how und der andere mit dem bisherigen Know-how und ihr zusammen guckt, dass man das ordentlich auf den Weg kriegt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, auch vor dem Hinterblick, vor der Herausforderung zu sagen, ich verliere meine Babyboomer und das Wissen darf ich nicht verlieren. Ja. Und genau diese Gruppen und dieses Arbeiten sorgt dafür, dass das Wissen wieder transferiert wird und nicht verloren geht.
Finde ich einen sehr spannenden Ansatz, vor allen Dingen vor dem Fakt zu sagen, hey, man mixt die Knowledge, also das Wissen mit was Interaktivem, Dynamischem, um das halt vielleicht auch nach draußen zu bringen. Ich hatte es jetzt gerade im Kopf, weil wir halt auch das Thema Kommunikation via Social Media und Co. angedacht. Ich glaube, viele Unternehmen haben halt dann auch das Problem, dass sie oftmals vielleicht die Ideen haben, aber nicht wissen, wie man es nach außen transportiert auf den jeweiligen Plattformen. Und da ist, glaube ich, so ein Mix ein sehr guter Ansatz in die Richtung.
Ja, wir haben uns auch, also jetzt produktseitig haben wir auch die jungen Wilden im Unternehmen gesucht. Also tatsächlich war der Ansatz zu sagen, unter 25 suchen wir zusammen und zeigen denen mal unsere Produkte und sagen, wie müssen sie denn funktionieren und aussehen, damit ihr sie überhaupt wahrnehmen würdet. Ja, das sind solche Ansätze, wo man sagt, ja, okay, also wenn wir die junge Zielgruppe suchen, dann sollten wir auch die junge Zielgruppe fragen, wie sie gefunden wird. Ja. Und genauso funktioniert es nur.
Aber das macht es ja auch im Recruiting sehr spannend, wenn man jetzt schon weiß, okay, es ist ein Unternehmen, was halt auch offen ist. Ich glaube, viele machen auch den Fehler, die sagen, okay, nach außen, wir wollen jetzt junge Menschen reinkriegen und wir wollen jetzt generell eine junge Zielgruppe nachziehen. Zielgruppe mäßig ziehen. Nein, aber ich meine im Unternehmen und machen dann aber den Fehler, dass die Leute dann im Unternehmen sitzen und feststellen, okay, so offen und so kreativ und so innovativ ist das Unternehmen ja gar nicht. Und ich glaube, dann sind sie schneller weg, wie sie eigentlich gekommen sind. Okay, eine Frage zum Thema, gab es vielleicht ein kurioses Erlebnis mal in deiner Laufbahn jetzt von den anderthalb Jahren, wo du sagst, als Personalerin ist es schon was, wo ich jetzt davor in meiner Zeit, wie viele Jahre hast du es insgesamt gemacht?
Na, 20 Jahre.
20 Jahre, genau.
Ich könnte Bücher schreiben, wie wahrscheinlich jede Berufsgruppe, aber ich glaube, das Kurioseste war wirklich, dass jemand versucht hat, in der Sauna seinen Bewerbungsstatus zu klären und mich davon zu überzeugen, dass er doch der richtige Kandidat ist. Ich möge doch zusagen und wir könnten doch direkt auch die Konditionen hier klären. Das ist so mit so einem Handtuch um die Hüften schwierig. Ich habe das dann versucht, natürlich auf einen späteren Termin zu verlegen, aber das fand ich schon sehr kurios. Das ist,
okay.
Das muss man in der Sauna nicht haben.
Gab es auch so eine Story, wo du sagst, die ist jetzt nicht kurios, aber die ist was, wo man sagt, den Ausgang hätte man vielleicht gar nicht erwartet? Vielleicht jemand oder eine, die sich beworben hat und dann aber irgendwie im Prozess dann eine komplett andere Position eingenommen hat, die sie vielleicht sogar oder er vielleicht gar nicht wollte erst anfangs?
Tatsächlich gibt es immer mal so Situationen und die freuen mich ganz besonders, wenn Menschen in ihrem beruflichen Kontext an eine Situation geraten oder in eine Situation geraten, wo sie sagen, ich komme nicht weiter. Mhm. warum auch immer, ob es jetzt gesundheitliche Probleme oder irgendwas sind, wo sie sagen, ich kann das so nicht mehr. Und wenn es dann gelingt, mit Energie auf allen Seiten zu sagen, hey, ich habe eine Lösung für dich, probier doch mal das, und der switcht tatsächlich und fühlt sich wohl und startet neu durch, ohne ein Unternehmen verlassen zu müssen. Das finde ich grandios, wo man sagt, das ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation für alle Seiten.
Okay, sehr spannend. Danke erstmal für die Einblicke hinter deinen Job, hinter deinem Beruf, beziehungsweise hinter deiner Profession, haben wir ja schon gesagt. Eine Frage vielleicht noch abschließend. Inwiefern findest du, dass du vielleicht dem Unternehmen in deiner sehr kurzen Zeit, die du ja jetzt erst da bist, 1,5 Jahre ist ja jetzt nicht sehr lang, vorangebracht hast oder vielleicht sogar innovativ Themen platziert hast?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, da kann hier auch können sehr viele Mitarbeiter ein Lied von singen. Also ich bin jemand, der immer fragt, warum etwas gemacht wird. Das ist nervig und anstrengend, aber es führt in der Regel zu Sachen, die besser sind. Also wir sind deutlich digitaler, wir sind prozessual deutlich schlanker geworden und wir haben viele Sachen wirklich modernisiert und schöner gemacht. Einfach nur, weil wir gesagt haben, muss das so kompliziert oder können wir das nicht besser machen?
Mhm. Und vom Prozess jetzt her?
Sei es vom Prozess, sei es vom Büro, von der Bürogestaltung, Umgestaltung, sei es vom Prozess, sei es von irgendwelchen Abläufen, sei es von wirklich Schnittstellen zwischen zwei Programmen, wo ich sage, muss es da einen händischen Übertrag geben, können wir das nicht digital lösen? Das sind viele, viele kleine Dinge. Einfach nur, und das trifft ja nicht nur auf mich zu, wo Menschen von draußen, von anderen Unternehmen kommen und sagen, hey, wollen wir das nicht mal probieren? Ich habe Erfahrung woanders gemacht, warum sollte das denn hier nicht gehen? Mhm. Und einfach mal fragen, warum macht ihr das denn nicht so? Mhm. Und diese Frage führt ganz häufig dazu, dass man erstmal etwas verschnupft reagiert und sagt, weil es schon immer so war. Diesen Satz mag ich so nicht. Wenn er einen Grund hat, okay. Aber wenn man dann feststellt, nö, also eigentlich muss es nicht so und ich kann allen Seiten das Leben leichter machen, dann haben wir da gewonnen, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen anstrengend ist. Und ich glaube, dass wir die Kommunikation untereinander sehr stark gestärkt haben und dass das Miteinander deutlich besser geworden ist. Da ist nicht mir nur zu verdanken, sondern es ist im Vorfeld schon genug gemacht worden. Mhm. Aber es braucht ja immer auch den, der es mit treibt und anschiebt und befördert. Ja,
finde ich ein sehr tolles auch Abschlussstatement zu dem, was wir eingehend hatten, ob du dich auch so ein Stück weit als Vertrauensperson siehst. Weil das, was ich jetzt aus deiner Antwort mitgenommen habe, ist es ja auch, dass du sagst, du guckst halt auch so ein Stück weit von außen drauf und sagst halt, okay, klar könnte ich jetzt alles nach meinen Guidelines oder und so weiter. Aber ich finde, es ist wichtig da draußen, weil wir auch gerade die Frage vorhin hatten, was, ich weiß nicht mal genau, ganz genau, wie du sie formuliert hattest, was ich den Leuten mit auf den Weg geben würden wollen oder wie auch immer, dass man halt mal so ein bisschen von außerhalb auf so Sachen schaut oder vielleicht so Leute sich auch mal ins Boot holt, um so sparringmäßig zu gucken, okay, bin ich jetzt überhaupt auf der richtigen Pferde, sollte ich vielleicht ändern, ja. Kommunikation ist alles. Deswegen vielleicht nochmal, wir sitzen ja auch in einem Podcast, die aller abschließende Frage, weil die stellen wir jedem bei uns im Podcast. Was würdest du mit 1 Million Euro machen? Gerne auch mehr.
Oh, ich würde es splitten. Ich würde gerne für mich persönlich was tun. Ich würde gerne mehr reisen und andere Kulturen kennenlernen.
Gibt es eine, wo du sagst, die willst du unbedingt mal kennenlernen?
Also tatsächlich so, ich sag mal, der asiatische Raum, Japan etc. würde mich unglaublich interessieren.
Spannend. Auch vom Essen? Ich hatte das gestern erst mit einem Kunden beim Essen, wo wir auch so sagen, naja, so manche Sachen sind dort schon sehr...
Ja, das Gute ist, man kann nicht lesen, was es ist. Ja. Vielleicht ist das ein Vorteil.
Exakt, das war unser
was Case. Was gut aussieht, kann man ja mal probieren. Und man fragt vielleicht hinterher, was es war. Also ja, da bin ich neugierig genug, glaube ich, dass ich das tun würde. Und jetzt im anderen Kontext, ich würde gern, es gibt so fantastische Ideen da draußen. Es gibt so viele Menschen, die gute Ideen haben und die an 1000 kleinen Dingen scheitern, umzusetzen. Manchmal braucht es nur ein kleines Budget. Also jetzt so nicht Höhle der Löwen und auch nicht Crowdfunding, irgendwas dazwischen. Mhm. Sozusagen einmal Unterstützung in dem, was du nicht kannst, plus finanziell zu helfen, sagen, hey, das ist eine gute Idee, mach mal. Ja, ja. Einfach mal machen.
Ja. Einfach mal machen.
Einfach mal machen.
Genau, hey, ich danke dir für deine Zeit. Vielleicht noch ganz kurz abschließend. Wir haben ja jetzt über Recruiting geredet, Personal geredet. Falls jetzt irgendjemand oder irgendeine Person da draußen sagt, hey, Initiativbewerbung oder ich schau mal, eure Stellen findet man wahrscheinlich auf sachsenlotto.de.
So ist es. Oder glückskarriere.de, ja. Und natürlich auf vielen Portalen.
Genau, und Initiativbewerbungen können trotzdem eingereicht werden gerne, wenn man sagt, okay.
Gerne, jederzeit. Ja. Vergesst nicht das Kreuz mit dem, wir dürfen aufheben.
Da hat man es, genau. Ansonsten kontaktiert wahrscheinlich auch gerne Social Media. Wir haben schon gesprochen, dass die Plattform mittlerweile sich ein bisschen weg von ich gehe zum Arbeitsamt und schaue, was es gibt, um mich dann erst zu bewerben. Vielleicht auch einfach mal fragen, was gibt es denn Spannendes oder hey, ich kann das, such dir dort irgendwann mal eine Person. Ich danke dir nochmal für deine Zeit. Euch da draußen vielen, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Hört doch mal in unsere ganzen anderen Episoden rein. Ansonsten Social Media sind wir aktiv. Bleibt dran, bleibt spannend oder bleibt gespannt. Es wird spannend, so rum. Und an dieser Stelle wünsche ich dir, Cornelia, noch eine wundervolle Zeit. Viele Grüße ans Team, an alle, die uns kennen und an alle, die uns nicht kennen. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche noch.
Vielen Dank, das werde ich natürlich sehr gerne ausrichten.
Okay, dann danke fürs Reinhören. Bis dann. Ciao.